Das Thema der Predigt lautet Frei von Schuld. Und ich lese aus Matthäus 6 die Verse 14 und 15. Jesus sagt: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Liebe Gemeinde, Schuld ist das bestimmende Thema in der Menschheitsgeschichte und unseres Lebens. Niemand entgeht ihr. Als Kind haben wir gelernt, wer den heißen Ofen anfasst und sich die Finger verbrennt, ist selber schuld. Und so hat sich der Spruch durch unser Leben hindurch erhalten. Es ist etwas Befreiendes zu sagen, selber schuld. Wir haben auch gelernt, dass man für ein Unglück, das geschieht, den Schuldigen sucht. Und ein jedes von uns kennt das Gefühl der Erleichterung, wenn sich herausstellt, ich bin nicht schuld. Das ist einer der schönsten Sätze im Leben. Ich bin nicht schuld. Solch ein Satz kann einem Tag den Glanz verleihen und er lässt uns gut schlafen. Ich bin nicht schuld. Wir legen Wert darauf, niemandem etwas schuldig zu sein oder schuldig zu bleiben. Manchmal beanspruchen wir darum das letzte Wort, damit wir auch das niemandem schuldig bleiben. Und wir wehren uns gegen die Zuweisung von Schuld. Schuld ist nicht nur eine Frage des Gefühls. Schuld ist eine Tatsache. Sie hat etwas damit zu tun, dass es ein Gesetz im Leben gibt, das unauflöslich ist. Das Gesetz des Ausgleichs, das gilt im Leben. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Wer im Leben nimmt, und das tun wir alle, der soll auch geben. Und wer gibt, der soll auch empfangen. Und wir alle, wir nehmen, wenn und weil wir leben wollen. Das heißt zwar in der Bibel, geben ist seliger als nehmen, aber das hat sich nicht überall herumgesprochen. Und dort, wo es bekannt geworden ist, wurde es auch schnell wieder vergessen. Wo das Gesetz vom Ausgleich verletzt wird, entsteht Schuld. Im kaufmännischen und materiellen Bereich sind die Verhältnisse in dieser Hinsicht recht gut geregelt, beispielsweise zwischen Arbeit und Lohn. Wir finden zwar das nicht immer ganz gerecht, aber immerhin, diesen Ausgleich gibt es und er ist geregelt. Ebenso, wenn wir etwas kaufen und es bezahlen. Aber niemand kann in seinem Leben so genau Buch führen, als dass er wüsste, ob er im Leben mehr genommen als gegeben hat. Wer mehr nimmt, als er gibt, wird schuldig. Und wer mehr gibt, als er nimmt, macht schuldig. Das kennen wir. Dass wenn wir einem Menschen mehr geben, als er uns zurückgeben kann, dann fühlt er sich schuldig. Und das ist ein elendes Gefühl. Dabei meinen wir doch, man könnte sich ausgesprochen wohlfühlen, wenn man mehr gegeben als genommen hat. Das trifft aber bei genauerem Hinsehen nicht zu. Wer auf die Dauer ins Leben hinein mehr gibt, zumindest das Gefühl hat, als er empfängt, wird enttäuscht, wird bitter, missmutig und hart. Denn das Gesetz des Ausgleichs verlangt mindestens Anerkennung. Anerkennung dafür, dass man mehr gegeben hat und Dank. Das Gesetz des Ausgleichs gilt auch zwischen Mensch und Gott. Und weil die Religion zwischen Mensch und Gott steht, ist das die Macht über unsere Seele. Sie hat die Macht über unsere Seelen, denn sie weiß um dieses Gesetz des Ausgleichs. Sie, die Religion, weiß, dass der Mensch Gott gegenüber nie zum Ausgleich kommen kann, weil Gott gibt, mehr gibt, als wir ihm je zurückgeben können. Und darum ist der Mensch Gott gegenüber dauernd in der Schuld. Und das ist wahrhaftig kein Vergnügen. Wir empfinden das auch als ungerecht, dass wir da dauernd am kürzeren Hebelarm sitzen. Wir können uns also Mühe geben, wie wir wollen. Wir haben Gott gegenüber immer ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen treibt uns gelegentlich zu guten Taten, damit das schlechte Gewissen ein wenig entlastet wird. Und wir die Schuldgefühle ein wenig abbauen können. Man müsste meinen, eine kirchenfremde Generation, der Gott egal ist, müsste sich sehr frei fühlen. Dem ist aber nicht so. Die kirchenfremde Religion, die kirchen- und religionsfremde Generation, die sich keinen Deut um Gott und die Kirche kümmert, überträgt die Schuld auf die sozialen Verhältnisse in der Welt. Und sie fühlt sich schuldig. Mitschuldig am Elend der Welt, an Krieg und schreiendem Unrecht, das geschieht. Ja, wir fühlen uns mitschuldig an der Gewalt, die der Natur angetan wird, und an der Zerstörung. Im Mittelalter konnte der Mensch in die Kirche gehen und seine Sünden beichten. Dann wurde ihm eine Buße auferlegt und er wurde von seinen Sünden freigesprochen. Das waren noch Zeiten. Er wurde freigesprochen bis zum nächsten Mal. Aufgeklärte Christen machen sich lustig über diese Art. Sie vergessen aber, dass dem Menschen, der beichten kann und der freigesprochen wird, es nachher wirklich besser geht. Nachweislich. Heute ist die Schuld nicht mehr länger nur eine persönliche Angelegenheit, sondern eine gesellschaftliche, und sie ist damit unentrinnbar und unüberwindbar. Darum schreien die Menschen immer wieder nach Institutionen, nach Staat und Politik, doch endlich etwas Tapferes zu tun, zum Beispiel um uns zu entschulden, damit wir frei von Schuld wieder ein gutes Leben führen können. Wie immer wir persönlich damit umgehen mögen, Schuld ist das bestimmende Thema unseres Lebens. Sie ist in der Welt, zwischen uns Menschen, zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern und zwischen Kindern und Eltern. Sie hält uns fest im Griff. Wer könnte sagen, dass er in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen genug getan hat? Woher kommt die Klage über zu wenig Liebe, die ich in meiner Kindheit empfangen habe? Zu wenig Verständnis? Oder zu wenig Freiheit, die mir gewährt worden ist? Eine Schuld. Und wie sollte man die gut machen als Eltern? Die Schuld, in der man den Kindern gegenübersteht. Und die Kinder? Werden sie jemals zurückgeben können, was sie empfangen haben von ihren Eltern? Wird ihr Leben ausreichen, um das zurückgeben zu können in einem echten Ausgleich? Darum hat Jesus seine Jünger beten gelehrt. Vater, vergib uns unsere Schulden, so wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Schuld ist damit zunächst einmal ein Thema zwischen Mensch und Gott. Also eine persönliche Angelegenheit. Wir wissen es sehr genau. Wer leben will, sich ins Leben hineingibt, sich ausdrückt, Leben gestaltet, wird auch schuldig. Wer sich auf Menschen einlässt, auf eine Gemeinschaft miteinander, wird schuldig. Unweigerlich. Natürlich wollen wir es nicht. Wir wollen nicht schuldig werden. Aber wir werden es. Wir werden es vor Gott und wir werden es voreinander. Im Kleinen unseres Lebens und im Großen als Volk und unter den Völkern. Wer sein Schuldigsein leugnet, wird nämlich nicht aufhören, nach Schuldigen zu suchen und Schuld zuzusprechen. Das ist das große Problem der Frommen und der Selbstgerechten. Darum wissen die immer so genau, wer schuldig ist. Und darum wissen sie auch über die Schuld so genau Bescheid, die Schuld der anderen. Das war von Anfang an so. Adam, der Mensch, der Mann, mit seinem Vertrauensbruch zu Gott und seinem Wort konfrontiert, wusste nichts Besseres zu sagen als die Frau, die du mir gabst. Das Erste, was er tat, einen Schuldigen suchen. Und damit war auch der Bruch zwischen Mann und Frau geschehen. Und von nun an würde der Mann die Frau immer wieder schuldig sprechen. Wie es nicht nur im Einzelnen, sondern in Gruppen, Religionen und Gesellschaftssystemen geschehen ist und geschieht. Schuldig sprechen, anstatt sich aufzumachen und nach seiner Verantwortung zu suchen und sie auf sich zu nehmen, und wäre es Schuld. Und die Frau? Sie sprach die Schlange schuldig. Jenen Repräsentanten einer Welt, die dem Mann offensichtlich verborgen blieb. Und seitdem als Inbegriff des Bösen gilt. So hört das Schuldigsprechen niemals auf. Und warum? Weil wir nicht schuldig sein wollen. Und weil wir es nicht ertragen, schuldig zu sein. Vielleicht verstehen wir auf diesem Hintergrund besser, warum Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dieser Satz bedeutet nun nicht, da zu sitzen und zwanghaft und vergeblich zu versuchen, einem Menschen zu vergeben, von dem man so sehr verletzt worden ist, dass man ihm nicht vergeben kann. Es gibt Menschen, deren Leben dreht sich um dieses Gefühl, ich muss doch dem vergeben, aber ich kann ihm nicht vergeben, ich müsste vergeben, ich kann nicht vergeben, aber wenn ich ihm nicht vergebe, dann vergibt Gott mir nicht, also vergebe ich doch. Und das ist ein ewiges Spiel, das ihn einkreist. Das kann es nicht sein. So kann es nicht gemeint sein. Denn solche Menschen versinken nur neu in noch tiefere Schuldgefühle, weil ihnen das Vergeben nicht gelingt. Dieses Jesuswort ist viel mehr der Anfang eines Weges, der Freimacht von Schuld. Wirklich frei. Am Anfang steht das Eingeständnis der eigenen Schuld. Aus Einsicht. Und dies wird uns möglich, wenn die Flut unserer ständigen Reden zur Selbstverteidigung und die Front unserer Selbstrechtfertigung, die wir uns ständig bauen, beendet wird. Es ist eine befreiende Erfahrung, bis ins Innerste zu begreifen, ich brauche mich nicht mehr zu rechtfertigen. Warum nicht? Weil ich schuld bin. Und es ist eine unendliche Geschichte, dauernd erklären zu wollen, dass und warum ich nicht schuld bin. Ich brauche mich nicht ständig zu rechtfertigen. Wer mich anklagt, hat Recht. Selbst wenn er es grundlos tut, er hat Recht. Es ist etwa so, wie wenn man beim Autofahren eine Buße bekommt, weil man ein wenig zu schnell gefahren ist. Das ärgert. Und vor allem es demütigt. Es ist ein elendes Gefühl. Und sofort läuft die Maschine der Selbstrechtfertigung los. Etwa so. Es tut mir leid, ich habe die Kontrollkamera zu spät gesehen. Was für eine Logik. Oder, ich hatte es eilig aus gutem Grund. Sagt mir, wer nicht? Oder, ich fahre sonst immer langsam. Alle anderen fahren zu schnell. Und das war eine Ausnahme. Wie wäre es schlicht zu sagen, ich bin zu schnell gefahren, es stimmt. Sie müssen es ja wissen, Sie haben es ja gemessen. Jetzt werde ich gebüßt. Hand aufs Herz für die unzähligen Male, wo ich ein bisschen mehr zu schnell gefahren bin, aber nicht erwischt wurde. Zum Glück nicht. Wenn mich einer schuldig spricht ohne Grund, dann gäbe es bestimmt einen, der könnte es tun mit Grund. Aber er tut es nicht. Wie kann man also dazu kommen, einem anderen zu vergeben? Es beginnt mit dem Eingeständnis der eigenen Schuld aus Einsicht. Zweitens, wir leben als Menschen, denen Gott vergeben hat. Und zwar noch, ehe wir darum bitten, vergib uns unsere Schuld. Unser Gebet bewegt nicht Gott zur Vergebung, sondern Gott hat uns vergeben und unser Gebet bewegt und bewirkt, dass wir begreifen, dass er uns vergeben hat. das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn unser Gebet trifft auf Gottes offenes Herz. Wir haben es nötig, so zu beten, damit wir begreifen, was los ist. Es gibt ja gar keine Möglichkeit zur Änderung unseres Lebens, außer dass Gott uns die Schuld nicht festhält, uns nicht in der Schuld festhält. Er hat uns freigegeben. Das ist unsere Chance. Es ist nicht so, dass Gott uns dann vergibt, wenn wir uns geändert haben, sozusagen als Belohnung. Gott vergibt uns, damit wir uns ändern können. Denn ohne dass uns vergeben ist, haben wir keine Chance. Wird jeder Versuch, sich zu ändern, zu neuer Selbstgerechtigkeit führen und uns damit nur neu in der Schuld binden. Seine Vergebung ist ein einseitiger Akt, weil er unser Leben, ein neues Leben für uns will. Ein Leben frei von Schuld. Das ist nicht so einfach, wie das klingt. Und das ist keinesfalls billig. Schuld, dieser Mangel an Ausgleich, ist eine gewaltige Sache von Leben und Tod. Und darum bedeutet, dass Gott uns einseitig vergeben hat, dass Jesus am Kreuz starb. Dieser Tod ist der einseitige Akt seiner Vergebung. An diesem Ort und von diesem Kreuz her sagt Gott sein Wort der Vergebung an die Welt. Wir sind gelegentlich der Meinung, zwei Menschen sollten sich gegenseitig vergeben, sozusagen als eine gemeinsame Vereinbarung. Aber das gelingt meist nicht. Die Bereitschaft, dem anderen zu vergeben, muss in einem Menschen werden. Und wenn das geschehen kann, dass einer einem anderen vergibt, vergeben kann, ist das ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Ein Ausgleich ist geschehen. Die Schuld des einen wird durch die Vergebung des anderen ausgeglichen. Wir haben eine gewaltige Autorität, liebe Gemeinde. Wir Menschen tragen gewaltige Mächte in unseren Händen und vor allem in unseren Herzen. Schuld zu vergeben und in Schuld zu verhaften. Der andere hingegen kann zu der Vergebung, die ich an ihm vollziehe, gar nichts beitragen. Er kann sie nur annehmen. Er kann sie nur geschehen lassen. Vielleicht hat er mich gar nicht drum gebeten. Es ist merkwürdig, dass Menschen ihre Mitmenschen erst dann vergeben wollen, wenn der kommt auf den Knien und sagt, ich bitte um Vergebung. Es ist wie wenn man genüsslich das noch einmal erleben muss, ich vergebe dir. Wir merken nicht, wie wir uns damit selbst betrügen, was für ein übles Spiel wir da treiben. Vergebung, vergeben, ist Handeln in göttlicher Autorität. Und ein einseitiger Akt. Was macht man aber, wenn einem ein Mensch die Vergebung verweigert? Was kann man dann noch tun? Selbst wenn man ihn darum gebeten hat, was kann man dann noch tun? Man kann dem vergeben, der einem die Vergebung verweigert. Denn Vergebung verweigert ist eine der größten Sünden. Man kann dem anderen, der nicht kann, warum auch immer, der gebunden ist in seiner Schuld, weil er mir nicht vergibt, man kann ihm vergeben. So wird er frei. Tief in uns schlummert die Sehnsucht nach einem Leben frei von Schuld. Oh, was wäre das für ein Lebensgefühl? Liebe Gemeinde, wie viele Kräfte würden frei, die gebunden sind durch unser ständiges Ich bin nicht schuld. Ich will nicht schuldig werden. Und dann die ganze Litanei, mit der wir rechtfertigen oder es wenigstens versuchen, dass wir es nicht sind. Und wir merken nicht, dass wenn wir das erreicht haben, was wir wollten, nämlich unsere Selbstgerechtigkeit, dann sind wir tot. Das ist der Tod der Frommen, den Jesus so angeprangert hat, weil in ihrer Selbstgerechtigkeit sie keinen Schimmer mehr von Gnade hatten in ihren Herzen. Jesus appelliert an diese Sehnsucht in uns, frei zu werden von Schuld. Er kann aber und will das Gesetz des Ausgleichs nicht aufheben. Darum hat Jesus gesagt, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Er hat das Gesetz des Ausgleichs erfüllt mit seinem Leben und seinem Tod am Kreuz. Er hat die Schuld auf sich genommen. Uns bleibt nur der Weg, den anderen zu vergeben, dem anderen seine Verfehlungen zu vergeben. Und das heißt auch, sie ihm nicht ständig innerlich nach außen stumm, aber innen vorzuhalten. Wir kennen diese ewigen Reden in uns. Wie kann der nur so sein? Warum hat er das gemacht? Wieso haben sie mir das angetan? Und damit verhalten und verhaften wir uns selbst in der Schuld. Aber der Schmerz in uns, der durch Verfehlung eines anderen geschehen ist, wird gelindert und geheilt. Erstens durch die Einsicht in eigene Schuld und zweitens durch die Freude an der Vergebung durch Gott. Merkwürdig, wir sind dem gegenüber misstrauisch. Einerseits glauben wir, dass dies nicht viel ändern würde im Leben, wenn man keine Schuld hätte. Andererseits fürchten wir, frei von Schuld sei so etwas wie ein Freipass für alle andere. Wir fürchten die Wirkung dieser Wahrheit im Leben. Und in der Tat, wenn frei von Schuld geschehen ist, haben wir die Macht über Menschen verloren. Denn solange einer den anderen schuldig sprechen kann, hat er Macht über ihn. Solange du mir etwas schuldig bist, habe ich Macht über dich, über deine Seele, ob ich es weiß oder nicht. Aber wenn du frei bist, frei gesprochen, habe ich die Macht über dich verloren. Du bist nicht mehr abhängig, du bist frei. In der Tat halten wir einem Leben frei von Schuld stand? Was machen wir, wenn wir frei gesprochen sind und Gebrauch machen von der höchsten Würde des Menschen, der göttlichen Würde, vergeben zu können, frei zu sprechen? Wir sind durchaus in der Lage, ein Leben frei von Schuld zu missbrauchen. wie das Gleichnis des Schalksknechtes zeigt, das wir eingangs des Gottesdienstes gehört haben. Was uns davor bewahrt, ist die Aufforderung Jesu, dem anderen, dem Mitmenschen, seine Verfehlungen zu vergeben. Wer davor, vor dieser Vergebung, nicht in ein depressives "Ich kann nicht" flüchtet, sondern sich dieser Aufgabe stellt, auf dem Hintergrund: mir ist von Gott vergeben, ich bin frei gesprochen. Wer sich auf diesem Hintergrund der Aufgabe stellt, von jener Würde Gebrauch zu machen, seinen Mitmenschen zu vergeben, beginnt ein neues Leben. Lasst uns durch diese geöffnete Tür gehen, die Jesus mit seinem Leben und seinem Wort uns aufgestoßen hat. Und lasst uns den Weg, den das bedeutet, beschreiten. Amen. Jesus, wir möchten so gerne großzügig sein können. Großzügiger, als wir in Wahrheit sind. Wir möchten mehr geben können, als wir geben. Und wenn wir es tun, dann fühlen wir, wir hätten etwas verloren. Wir möchten um keinen Preis schuldig werden. Wir haben Angst davor und sind gerade darin gefangen. Ich danke dir, dass du in unsere Welt von Schuld gekommen bist, dass du es gewagt hast, dich in dieses Leben einzumischen und in den Augen der Menschen um dich herum schuldig geworden bist. Sie haben dich schuldig gesprochen und dich dafür umgebracht und kaum begriffen, dass in diesem deinem Tod Gottes Vergebung zu uns spricht. Du hast uns frei gemacht, so ist uns gesagt von Kindheit an. Du hast uns vergeben, so sind wir gelehrt und so haben wir geglaubt, und glauben es immer wieder neu. Nun, Herr, rufe uns auf den Weg in dieser Welt. Steh uns zur Seite, wenn es darum gilt, die Aufgabe in Angriff zu nehmen, uns der Vergebung würdig zu erweisen. Und wo es dabei ums eigene Sterben geht, da wollen wir dieses Sterben erleiden, damit Freiheit von Schuld des anderen unsere eigene Schuldfreiheit wirksam machen und ein neues Leben uns erfüllen. Amen.